Alle, die jetzt anfangen zu digitalisieren, die da so ein bisschen sich was aufbauen, die werden schneller sein. Und so wird das Handwerk sich in zwei Hälften teilen, da bin ich fest von überzeugt.
Und irgendwann, als ich dann mehr Mitarbeiter hatte, dadurch, dass wir quasi so viel gemacht haben, konnte ich gar keine richtigen Prozesse auch schaffen innerbetrieblich, ja, auch für meine Mitarbeiter. Funktioniert nicht.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
So, liebe Leute, heute ist wieder Freitag, Real Talk Time und heute habe ich einen besonderen Gast wieder bei mir, der Stefan Bulken. Wir haben uns bei Zukunft Handwerk kennengelernt. Da habe ich dich, glaube ich, angesprochen und weil ich dich ja auch schon ein bisschen von Instagram kannte und dir auch folge. Und heute werden wir gewisse Themen ansprechen. Ich verrate noch nicht was, das werden wir gleich tun. Aber stell dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich so?
Genau, den Namen hast du schon gesagt. Ja. Stefan Bulken, ich komme aus Oldenburg, bin Fliesenlegermeister und mache dort mit meinem kleinen Team Bäder und Böden für Privatkunden. Also wir haben uns darauf spezialisiert, Bad- und Bodenprojekte für anspruchsvolle Privatkunden zu realisieren. Und
cool.
Ja, das, was ich noch mache, das stellen wir gleich mal vor.
Wie lange bist du denn schon im Handwerk?
Ja, schon immer quasi. Also direkt nach der Schule im elterlichen Betrieb gelernt und dann 2005 selbstständig gemacht. Ja, und seitdem
okay.
Ackern wir da so ein bisschen rum.
Ja, ja. Sehr cool. Meine erste Frage, ich habe in den Infos gelesen, du liebst italienischen Kaffee.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Wie implementierst du deine Liebhaberschaft zu italienischem Kaffee in deinen Arbeitsalltag?
Es gibt so einen Espresso-Faktor. Ich weiß gar nicht, wenn man da irgendwo einen Espresso trinkt und der schmeckt halt manchmal auch wirklich furchtbar, dann ist er sauer und so. Und was ein guter Espresso ist, der wirklich lecker ist, das ist eine feine Sache. Und ja, der Tag startet mit einem Cappuccino, irgendwann zum Mittag ein Espresso, vielleicht morgens zwischendurch auch nochmal einer, so wie es gerade beim Kunden passt oder...
Kennst du eigentlich, wie man bei uns in Italien Espresso macht mit dieser kleinen Kanne? Kennst du das?
Mit der Caffichiera?
Ja.
Ja.
Das ist geil, oder?
Ja, die hatten wir im Camping immer dabei oder im Urlaub, wenn man irgendwo hinfährt.
Also wenn du zu uns nach Sizilien gehst, zu meiner Familie, da trinkst du, egal wen du besuchen gehst, musst du auf jeden Fall Kaffee trinken. Irgendwann hast du dann 15 Espresso getrunken und bist voll auf Koffein. Aber das Geile ist, es gibt ja mittlerweile so Espresso-Maschinen, die dann auch mit so Schaum rauskommen und so weiter und so fort. Die Cafetera, da kommt ja wirklich schwarzer Kaffee raus. Und ich weiß nicht, ob du diesen Trick kennst als Kaffee-Espresso-Liebhaber. Weiß nicht, ich verrate dir jetzt mal einen krassen Trick. Und zwar, du nimmst Zucker, nimmst einen Schluck Espresso und rührst das. Mhm. Wenn du dann den Kaffee gemacht hast mit der Cafetera, gibst es in deine Kaffeetasse, gibst quasi diesen Zucker, diesen gerührten Zucker in die Tasse, verrührst das ein bisschen und hast einen schönen Schaum. Kannst du das?
Nee, kann ich nicht.
Aha, hast du wieder was gelernt.
Ist auch für die Zuschauer auch, ja. Wieder.
Hast du wieder was gelernt heute,
ja? Weil in der Cafetera fehlt der Schaum halt, ne?
Ja,
der kommt halt wirklich schwarz raus und ist ein anderer Espresso, als den wir bügeln. Also ich bin ein Siebträger-Typ, also vollautomatisch immer, dann gucke ich schon mal ganz komisch.
Okay. So, lass uns mal nicht nur über dein Handwerksunternehmen sprechen, sondern du hast ja ein ganz, ganz anderes spannendes Thema. Social Media werden wir heute besprechen, aber auch Digitalisierung und warum auch nicht nur große Betriebe in die Digitalisierung gehen sollten, sondern auch kleinere Betriebe. Und da hast du mir eben schon ein paar Sachen gezeigt und das wird auf jeden Fall richtig spannend für euch. Deswegen hört hier ganz genau zu. Der Stefan ist ein absoluter Experte, was Digitalisierung angeht und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Sag mal, du sagst selber von dir, du bist Ü50, mhm. Ja? Innovativ und modern und hast immer so die passenden Ideen.
Naja.
Ja, erzähl mal ein bisschen. Ich merke das ja tagtäglich bei uns, bei unseren Partnerbetrieben, so junge Leute, die quasi mit Handys, Digitalisierung aufgewachsen sind, denen fällt das Ganze viel, viel leichter und alle, die so ein bisschen älter sind, so ich würde sagen ab 45 und schon ein bisschen länger im Handwerk unterwegs sind, die erzählen mir erstmal, sie brauchen nichts Digitales machen. Und das zweite ist, Digitalisierung ist doof und schnalle ich sowieso nicht, weil ich viel zu alt dafür bin. Aber so schwer ist das ja nicht und das werden wir auch heute hier beleuchten.
Da war jetzt ganz viel drin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also der Grundsatz ist erstmal, ich habe auch keine Ahnung von Computern und von Technik. Also im Grundsatz geht es um die Dinge, wie du sie machst und mit welchen Werkzeugen du die machst. Also da ist es, sind die Strukturen und die Prozesse eben wichtig. Und ich habe mir irgendwann mal meinen Kindern zugeschaut, ich weiß nicht, kannst du Snapchat?
Ja, klar.
Ja, okay. Kannst du das bedienen?
Nein.
Okay. Und das, diesen Moment habe ich gehabt bei meinen Kindern, als sie Snapchat hatten und das bedient haben. Und ich nur gedacht habe, Alter, jetzt bist du irgendwann raus. Also das ist ein Stück Digitalisierung, wo wir beiden schon das nicht verstehen. Ja, ja. Wir haben einfach gedacht, ne, wir müssen da dranbleiben, damit wir den Anschluss nicht verlieren.
Ja.
Denn wir alle wissen ja, das Internet, die Digitalisierung, das geht nicht mehr weg. Also wie bereiten wir uns auf diese Zukunft vor? Also die Zukunft wird ja nicht eben sein, hier so ein Klemmbrett analog, ja, sondern die Zukunft wird digital sein. Und das heißt, wie bereite ich mich darauf vor? Also wenn ich einen Marathon irgendwann mal laufen möchte, dann muss ich auch anfangen zu laufen und zu üben, damit das irgendwann klappt.
Ja.
Und wenn ich in dieser Zukunft, die jetzt kommt, dranbleiben möchte als Betrieb, dann muss ich mich digitalisieren. Und ja, so fing das an. Und dann war ja Corona und irgendwann hatte ich dieses... Wir haben ja, jeder von uns hat ein Smartphone, mit dem es auch Spaß macht zu arbeiten.
Ja.
Und das passte aber nicht zu den alten Lösungen, die wir 20, 30 Jahre lang gepflegt haben. Und das irgendwie haben die nicht connected. Und das war alles schwierig. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen irgendwie das Smartphone mit der Software verbinden. Und dann haben wir versucht, verschiedene Apps auszuprobieren. Und am Ende habe ich alles über den Haufen geworfen mit über 50 und habe komplett nochmal neu gestartet. Also habe die alten Kunden auch gar nicht übernommen. Da hast du, man sagt immer, ja, mein alter Kundenstamm, das ist so wertvoll. Nein, Bullshit. Du kannst jeden Kunden innerhalb von Sekunden mit einer neuen Software neu eintragen. Oder bei mir tragen die sich auch selber ein. Also du kannst das alles regeln. Aber bist dann eben am Ende viel, viel schneller.
Das ist ja auch so ein Riesenthema. Viele haben auch Angst, Kunden zu verlieren. Ja, aber durch gewisse Digitalisierungstools und auch Marketing, Social Media und so kann man ja auch, sag ich mal, den perfekten Kunden gewinnen. Du hast ja gesagt, du hast dich ja spezialisiert quasi auf hochwertige Bäder. Da wird jetzt keiner um die Ecke kommen und will ein Badezimmer für 1.000 Euro saniert haben, sondern es kommen ja die Kunden, die du ja auch haben willst. Wie gehst du bei der Kundengewinnung vor? Also welche Kanäle nutzt du dafür?
Klassischerweise Social Media. Und dann habe ich natürlich das Glück, dass das eine 40, 50 Jahre alte Telefonnummer und Adresse ist und der Name Bohlken steht in Oldenburg, ja, und Umgebung eben für gute Fliesenarbeiten.
Ja,
also das, okay, Telefon klingelt von alleine. Also die kommen... Ja. Und finden mich.
Okay.
Man braucht da nicht viel Trommel machen. Aber wir machen natürlich auch Social Media. Und auch da eine schöne Geschichte. Also an alle, die immer sagen, nee, das wirkt nicht und das funktioniert nicht.
Wann war das? Was für ein Jahr?
2017.
Ja.
Ja, ich wollte erst noch eine Geschichte zu meiner Firma erzählen. Ja. Da stand ich im Supermarkt an der Kasse und da hatten wir noch damals die Latzhosen an und vorne stand immer auf der Brust der Name und dann Fliesenbulken und so weiter. Und dann sagte die Kassiererin, sind Sie von Fliesenbulken, der Fliesenleger, der aus Facebook? Und dann sage ich, ja, der bin ich. Und dann sagt sie, ja, ihr macht auch ganz schön viele schöne Badezimmer, oder? So, und dann weißt du, dass das, was du da machst, gesehen wird und wahrgenommen wird, ja. Das zu meiner betrieblichen Geschichte.
Ja, voll gut. Erzähl aber mal.
Du willst die andere Geschichte wissen, ne?
Ist mega spannend. Ich sag mal so, wir haben gerade drüber gesprochen. Heutzutage muss man 3 Reels am Tag raushauen und man kriegt nicht so viel Reichweite. Damals, als du damit angefangen hast, hat sich ja
2015.
Entscheidend ja auch etwas verändert quasi im Fliesenlegerbereich. Erzähl mal die Story.
Also ich sage mal ganz platt und auch ein bisschen, es darf nicht überheblich wirken, aber ich bin der erste Influencer, der tatsächlich was bewegt hat. Denn ich bin 2017, 2018 rausgegangen, habe ein Video gemacht. Wir haben in unserem Beruf damals die Meisterpflicht verloren gehabt.
Ja.
Es war 13 Jahre her und es kam irgendwie der Wind auf. Es war kurz vor der Bundestagswahl, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen uns nochmal darum kämpfen, die Meisterpflicht zurückzukriegen.
Ja.
Und dann habe ich ein Video aufgenommen und habe damals selber nicht dran geglaubt. Und das erste Video ist halt viral gegangen und 500.000 Klicks und über 4.000 Mal geteilt worden und so. Und das war damals schon richtig, richtig viel.
Ja.
Und und dann war das, wer A sagt, muss auch B sagen. Dann haben wir ein zweites Video gemacht, dann haben wir eine Petition gestartet. Dann haben wir noch ein drittes Video gemacht. Und und dann am Ende war es so... es kam dieser Wind auf. Ich war einer der wenigen Handwerker, die einfach aus dem Handwerk heraus sich für die Meisterpflicht eingesetzt haben. Also es wurden noch viele, viele Aktionen gemacht von den Kammern, von den Innungen und so weiter. Aber ich war eben einer der Handwerker, die da ihre Stimme erhoben haben. Und so war ich dann sichtbar. Und am Ende war es so, dass ich mich selber eingeladen habe und gesagt haben zum Peter Altmaier, das war damals der Wirtschaftsminister, hey, ich würde Ihnen gerne die die Unterschriften rüberbringen. Und wir wollten auch damals, er hat ja unser Handwerk wieder ins Lot gebracht,
ja.
Wir wollten damals so ein Bummellot, kennst du das auch noch? Das haben die Fliesenleger in den Händen. Das war eigentlich damals so, wir wollten so eine Guerilla-Aktion, wir wollten das im Bundeswirtschaftsministerium in die Wand hauen und dann mit dem Edding dabei schreiben, danke für die Meisterpflicht. Aber da haben die dann gesagt, nee, hier wird nichts in die Wand kommen. Auf jeden Fall haben wir dann in Berlin mit dem Altmaier zusammen Kaffee getrunken, eine halbe Stunde Smalltalk gehabt, das war super. Und dann haben wir die Meisterpflicht gehabt, ja.
Krasse Story. Also, und als du, lass uns mal kurz auf das Video zu sprechen
kommen. Ja.
Als du das Video gemacht hast,
ja.
Was hast du gedacht? Hast du dich voll krass vorbereitet oder hast du einfach dir aus der Seele authentisch gesprochen, so, was du davon hältst? Oder was, wie ist das rübergekommen?
Das,
weil viele, ja. Na, warum ich das frage, Stefan, weil viele denken bei Social Media, ich muss ganz besondere Sachen zeigen und ich muss mich, ich muss zeigen, wie toll ich bin und ich muss mich, kann nicht authentisch bleiben und so weiter. Ich bin genau Gegenteil. So, bleib wie du bist. Die Leute, die das mögen, gucken dir zu. Mhm. Die Leute, die das nicht mögen, gucken dir nicht zu. Was hältst du davon?
Auch wieder zwei Geschichten der Sache. Wenn ich jetzt für meine Firma Videos mache, wenn ich irgendwas erzähle, heute mache ich immer 1:1 in einem Take. Ich habe keinen Bock auf Cutten, ich habe keinen Bock auf Schnitt. Das Ding muss sitzen. Und dann, das skripte ich auch nicht vor, das haue ich einfach so raus.
Ja.
Und dann wird auch jedes Video anders und ich verspreche mich. Und manchmal, und das ist alles gut, das kann man auch so machen, weil das ist authentisch.
Ja.
So, damals das Video zur Meisterpflicht, das war geskriptet. Also da haben wir wirklich uns Wochen vorher Gedanken gemacht und ich hatte auch Wochen vorher Bammel, das überhaupt zu veröffentlichen und einzusprechen und so, weil es war halt eine politische Botschaft. Wir wussten, dass die so ein bisschen vielleicht viral gehen könnte, weil wir haben der Regierung auf die Füße getreten und wir haben auch einen Nerv getroffen.
Mhm.
Und dann hatten wir auch ein bisschen Angst, dass wir mit der Meisterpflicht so ein bisschen, die AfD kam damals auch schon so hoch, dass wir ins rechte Ufer abdriften, also dass all diese Dinge nicht passieren, dass wir wirklich mit dem Video dort bleiben, wo wir auch hinwollen. Mhm. Und dass wir nicht instrumentalisiert werden, ja.
Ja.
Also das war geskriptet, ich habe es mehrfach eingesprochen, habe mich auch mehrfach versprochen und so weiter und dann haben wir gesagt, komm, und das senden wir jetzt. Und das wirkt wie spontan, aber es war ein hartes Stück Arbeit.
Ja, ich kenne das ja, ich drehe ja fast täglich hier Werbeanzeigen und neue Sachen für Social Media. Und am Ende ist es halt so, es sind auch viele Sachen geskriptet natürlich, angepasst an die Zielgruppe. Was wollen die eigentlich hören? Was probieren wir eigentlich aus? Wie versuchen wir jetzt nochmal irgendwie mehr Leute zu erreichen? Und manchmal muss ich auch sagen, denke ich mir, boah, das kannst du jetzt nicht bringen oder das kannst du nicht sagen. Aber tatsächlich, wenn du es dann trotzdem postest, denkst du dir, warum geht jetzt so ein Video viral und wirklich ein krasses Video, wo wirklich fett Input drin ist, wo du wirklich viel mit umsetzen kannst, geht gar nicht. Und am Ende muss man einfach sagen, dass die Leute sich bei Social Media für ganz oft für nicht interessante Dinge überhaupt nicht interessieren. Interessieren und für wirklich gute Sachen oder guten Content, den man raushaut, die Leute das überhaupt nicht juckt, weil es einfach so schnelllebig geworden ist und die Zeit immer wieder, also ich mache jetzt seit 5 Jahren Marketing, Social Media, ich habe ja auch relativ spät angefangen, ich bin 39, mit 33 habe ich das erste Mal Social Media entdeckt, tatsächlich für mich.
Ja, frag mich mal. Vorher gab es das gar nicht. Also wir kamen ja auch ohne zurecht. Also
ja, sicher. Und auch so dann Marketing und Digitalisierung. Ich habe das erste Mal mich dann damit erst beschäftigt, wo ich mir denke, hättest du das mal irgendwie 10 Jahre früher mal gecheckt oder gehabt, wäre das vielleicht auch anders gelaufen oder ein bisschen anders gelaufen. Aber überhaupt nicht schlimm, denn das ist ja quasi der Erfahrungswert, den wir auch haben. Und deswegen, lass uns noch mal kurz auf die Zeit zurücksprechen vor der Digitalisierung.
Ja.
Wenn du auf der Baustelle warst und Kunde hat angerufen,
ja.
Was war dann? Chaos? Wie hast du die Sachen aufgeschrieben? Wie läuft das heutzutage? Ich habe eben Telefonat mitbekommen. Du weißt, ich möchte darauf hinaus,
ja.
Weil das ein super krasser, relevanter Punkt ist, weil viele sagen, ich habe gar keine Zeit, ein Kunden ruft mich jeden Tag an. Ja gut, das kann man ja vermeiden, indem man gewisse Dinge ja tut.
Ich bin zu faul, um nicht zu digitalisieren. Also das ist ja einfach, du kannst viel Zeit sparen. Früher hast du es wie hat man es früher gemacht? Man hat dann einen Fliesenkarton genommen und hat es auf den Fliesenkarton. Oder du bist zum Auto gegangen, weil du dort dein Notizbuch hattest, hast die Arbeit unterbrochen und hast es dort notiert.
Ja.
Und dann bist du halt in die Firma gefahren und hast das irgendwie dann mal alles ins System übertragen und hast dann nochmal zurückgerufen und bist auch vielleicht mal einfach dann irgendwo hingefahren und hast dir das dann angeguckt und hast gedacht, ach du Scheiße, hier bin ich ja völlig falsch. Die haben das falsche Budget, das ist das falsche Projekt oder. Also man hat viel Zeit verbracht mit Leerfahrten, mit irgendwelchen Dingen, die eigentlich nicht nötig sind. So.
Ja.
Und ja, ein Teil meiner Digitalisierungsstrategie ist halt, dass ich auf meiner Homepage das Kontaktformular habe. Das kann auch jeder gerne mal ausprobieren. Und dieses Kontaktformular landet direkt dann bei mir im System. Das heißt, der Kunde trägt seine Adresse für mich ein. Steht dann auf der Baustelle und sagt, ja, hört sich interessant an, wir machen mal den ersten Schritt, gehen Sie aufs Kontaktformular, dann habe ich Ihre Daten und sobald ich im Büro bin, melde ich mich. Und wenn ich im Büro bin, dann ist diese Kontaktmaske schon ausgefüllt. Ne? Ganz früher war das so, da hat meine Frau alles aufgenommen, da ging das und dann hast du am Abend irgendwie nochmal nach 17, 18 Uhr nochmal 10 Telefonate geführt und die alle abgearbeitet. Das war ja genauso nervig.
Ja.
Und da waren dann auch eben Gute dabei, aber eben auch Nieten und irgendwelche Vertreter, die was verkaufen wollten und so weiter. So, es landet halt direkt bei mir im System. Und dann greifen verschiedene Automationen. Das heißt, ich habe so eine Art Kanban-System, wo die durchlaufen vom Neu-Erstvertrag bis zum Erstgespräch, bis zum Vororttermin, Bestandsaufnahme und so weiter. Und sobald ich das Projekt eine Stufe weiterschiebe, wird automatisch eine E-Mail an den Kunden verschickt, wo man den Kunden darum bittet, hey, wenn du hast, schick doch mal ein paar Bilder hoch oder ein paar PDFs oder schreib mal was zu deinem Projekt. Und dann sind die ersten Informationen da. Und dann führe ich das zweite Telefonat und sage, okay, jetzt lass mal gucken, das ist ein gutes Projekt, ich habe da Bock drauf.
Ja.
Und das bis dahin habe ich, ich sag mal, maximal 15 Minuten am Schreibtisch verbracht. Und die restliche Arbeit hat der Kunde gemacht. Und der Kunde macht die gerne. Also es haben alle Bock darauf und sagen, ey, das ist ja cool, das ist ja anders, das ist so viel besser bei dir. Und bei den anderen, da eiern wir rum und die kommen dann her und kommen nicht, sind unpünktlich und so weiter. Und ich habe sofort einen direkten Kundenkontakt und der Kunde ist in seinem Projekt drin.
Ja, super smart. Genau den gleichen Ansatz fahren wir ja auch. Am Ende, ähnlich wie bei mir, ich war bis 2019 ständig auf der Baustelle unterwegs, hatte 2, 3 Mitarbeiter, Kunden haben angerufen, ich hatte immer so ein Notizbuch immer am Start. Dann habe ich Kunde kurz rangegangen, kurz Nummer aufgeschrieben, 2 Stunden später guckst du rein, weiß gar nicht mehr, wer das war. Was wollte er eigentlich und so weiter. Dann hast du den angerufen, ja, sie hatten angerufen, worum ging es denn nochmal? Und da war schon der erste Cut drin, so, ja, wie, ich habe doch angerufen, habe ihn doch gesagt. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, so, hey, das geht doch so nicht weiter. Und was brauchen wir jetzt eigentlich? So, und dann habe ich erstmal geschaut, auch bei uns im Betrieb, was haben wir eigentlich immer für wiederkehrende Kunden? Was haben wir eigentlich für wiederkehrende Fragen auch der Kunden? Ja, was wollen die eigentlich von uns wissen? Welche Kunden rufen überhaupt bei uns an? Spreche ich überhaupt die richtige Zielgruppe an? Ja, also marketingtechnisch kommen auch die Kunden, die ich auch haben möchte. Denn früher, ich habe ja Maurer gelernt, habe ich alles gemacht. Ja, ich habe auch Fliesen gemacht, ich habe Trockenbau gemacht, ich habe gemalert, ich habe Böden gelegt, alles Mögliche, habe aber auch ein bisschen Kunststoff gemacht, ein bisschen Keller. Und irgendwann, als ich dann mehr Mitarbeiter hatte, dadurch, dass wir quasi so viel gemacht haben, konnte ich gar keine richtigen Prozesse auch schaffen innerbetrieblich. Ja? Auch für meine Mitarbeiter. Funktioniert nicht.
Ist jeder Prozess neu.
Richtig. Und du musst alles neu denken. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss mich positionieren. Und habe dann herausgestellt, okay, mit Flüssigkunststoff und Kellerabdichtung verdiene ich das meiste Geld. Ist nicht so schwierig. Wir können Baustellen schnell beenden. Der Kunde hat einen super geilen Vorteil. Der hat keine lange Baustelle und so weiter und so fort. Und habe dann nur das rausgehauen. Meine erste Kampagne war, wie ein Abdichtungsprofi aus Solingen die komplette Abdichtungsbranche revolutioniert hat. Stimmte natürlich so nicht. Ja,
aber mal dick einen rausgehauen.
Ja, aber tatsächlich, viele der Kunden, die dann kamen, die kannten das Material nicht. Wir verarbeiten PMMA, Polymethylmethacrylat, zweikomponentigen Kunststoff. Und für die war das wirklich total neu. So, und am Ende geht es ja nur darum, wie wirst du wahrgenommen tatsächlich, ja? Und dann habe ich meiner Methode, also der Abdichtung, habe ich dann noch einen Namen gegeben, die Absolut-Dicht-Methode. Habe dazu ein 7-Minuten-Video gemacht, tatsächlich, wo ich dann so Game-Changer-mäßig erklärt habe,
hey. Gibt's das noch? Kann man das noch sehen?
Ja, kann man noch sehen. Gibt's auch noch. Ist auch noch online. Ist auch noch das erste Video, was ich aufgenommen habe, das ist noch online.
Sehr geil.
Und dann habe ich quasi gesagt, hey, pass auf, es gibt so Methoden von früher, wie zum Beispiel eine Dachdeckerbahn oder der Fliesenleger hat ihm mal einen Balkon abgedichtet und so weiter und so fort. Kann man alles machen, aber ist nicht die optimale Version. Ich habe jetzt nicht das andere Gewerk schlecht gemacht, sondern gesagt, hey, wir haben eine Abdichtung mit wasserführender Schicht als letzte Schicht, fugenlos und so weiter und so fort. Das ist voll durch die Decke gegangen. Und so habe ich meine Zielgruppe gefunden und seitdem spiele ich mein Marketing genauso weiter durch. Und ich höre halt auch rein. Tatsächlich rufen Kunden bei mir an und sagen, wir haben Angst, dass unser Balkon abbricht. Also wann hast du mal gehört, dass ein Balkon abbricht? Also eigentlich kaum.
Nee.
Ja. Was verwende ich im Marketing? Sie haben Angst, dass ihr Balkon abbricht. Ja, weil das gerade die Painpoints sind oder die Punkte, die der Kunde ja gerade fühlt. Und Digitalisierung ist meiner Meinung nach nicht nur innerbetrieblich wichtig, sondern halt auch in der Außendarstellung für, wenn man wachsen möchte, fürs Wachstum, um die perfekten Kunden anzuziehen, finde ich extrem wichtig, auch digitales Marketing zu machen.
Ja.
Außer du möchtest nicht wachsen, hast deine Stammkundschaft, das ist auch vollkommen okay, ja. Wenn du aber über ein Ziel hinaus möchtest, also so war das bei mir damals, ich wollte unbedingt noch mehr wachsen, aber hier in der Region konnte ich nicht mehr wachsen, weil ich war, hier gibt es Firmen, die sind seit 30, 40 Jahren auf dem Markt mit Beschichtung, an die kommst du halt schlecht vorbei, dann ohne Marketing, ja. Außer mit der Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich breiter aufstellen, nicht nur in Solingen, Wuppertal, Remscheid arbeiten, sondern wir gehen auch Richtung Köln, wir gehen auch Richtung Düsseldorf und dann kann ich halt Gebiete genau eingrenzen und die Menschen erreichen, die quasi meine Dienstleistung brauchen. Was hältst du davon?
Ich muss jetzt mit dem Faden, das war ein sehr langer Monolog, sorry.
Ja.
Was halte ich davon?
Ja, von digitalem Online-Marketing, um Kunden zu gewinnen.
Ich glaube, auch da kommt in Zukunft keiner mehr dran vorbei, weil es ist ja, wir haben eben darüber gesprochen, wie wird die Zukunft sein? So, wird es in Zukunft noch eine Zeitung geben? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon irgendwie, aber es wird sich auch irgendwie alles verändern. Und das digitale Marketing, wenn ich mir überlege, wie einfach und schnell ich dort wirklich viel erreichen kann mit geringen Mitteln. Wenn ich gesagt, ich hätte früher ein Video machen wollen, eine Annonce machen wollen, das kostet ja alles Geld und heute kannst du das für ganz kleines Geld oder teilweise für null Geld einfach selber machen und kannst deine Kunden ansprechen und auch Trust erzeugen, Vertrauen erzeugen, indem die sagen, oh, guck mal, das ist der Bulken, der macht dieses Badezimmer, das ist der Bulken, der hat uns hier die Fußbodenheizung eingebaut und der hat es hingekriegt und der ist eben zuverlässig, pünktlich und so weiter. Das kannst du ja alles transportieren über die sozialen Medien. Mhm. Und wer da gesehen werden möchte, beziehungsweise da wird man gesehen, also führt quasi für mich kein Weg dran vorbei. Also
ja.
Es kann natürlich sein, dass irgendwann die sozialen Medien nochmal kippen. Es ist ja auch so eine politische Kiste, dass man, wie gesagt, das hat keiner mehr Bock da zu sein, weil da nur noch Mist unterwegs ist. Das kann natürlich sein. Aber im Moment ist es noch so, dass man dort gut was machen kann.
Ich glaube schon, dass in Zukunft trotzdem das geben wird, aber es werden sich die Leute abheben, die halt vernünftigen Content bieten oder sich vernünftig darstellen und der ganze Bullshit, der wird einfach. Also den gibt's ganz kurz, ist ja immer so. Den Bullshit gibt's immer ganz kurz und irgendwann sind die von der Bildfläche verschwunden.
Ja, hoffentlich.
Ja, ich meine, wie hält sich denn, also ich meine, guck mal, wie lange du schon da unterwegs bist auch. Du hältst dich ja nicht, weil du irgendwelchen Bullshit erzählst, sondern weil es authentisch ist, was du da machst. Und
ja.
Du bist ja nicht nur Handwerker, sondern du bist ja auch als Speaker unterwegs und zeigst das ja auch anderen. Du hast eben auch gesagt, du machst 6-mal im Jahr?
6-mal im Jahr ist der Plan, ja, genau.
Erzähl mal.
Also ich öffne die Tür, ich mag taktoffene Tür und zeige anderen Handwerkenden, wie mein digitales Büro aussieht, also wie ich meine digitalen Prozesse strukturiere, wie der Kunde bei mir reinkommt, wie ich ein erstes Angebot schreibe, wie ich dann auf der Baustelle den Baustellenbericht erzeuge mit dem Smartphone, mit dem Handy, wie ich dann 1:1 aus diesem Baustellenbericht mit wenigen Mausklicks, und wir zählen dann gemeinsam die Mausklicks, wie lange das dauert, aus diesem Baustellenbericht eine Rechnung zu erzeugen. Und dann kann man eben lernen oder bei mir sehen, wie einfach so ein digitales Büro sein kann, wenn das ein bisschen gut strukturiert ist.
Jetzt sagst du digitales Büro, also quasi Anfrage kommt rein, alles wird vernünftig bearbeitet, so dann fährt man mal wahrscheinlich zum Termin raus, berät den Kunden, wenn das passt und so weiter, Budget passt, Kunde passt und so weiter. So, ja. Jetzt kommst du rein, Angebot geht raus, so jetzt beauftragt der Kunde, was passiert dann bei dir? Wird dann digitale Bauakte angelegt, Mitarbeiter mit eingeladen, wie funktioniert das da bei euch?
Ja genau, also wenn das Angebot raus ist, hast du ja schon mal gewisse Daten gesammelt. Also wir machen ja einen Vororttermin und beim Vororttermin werden erste Fotos gemacht und die werden auch direkt in der digitalen Bauakte abgelegt. Also die fotografiere ich nicht mit dem Handy, sondern die fotografiere ich mit der App auf dem Handy. Das heißt, die Bilder werden nirgendwo abgelegt, sondern die sind sofort dann da, wo sie hin müssen. So, sobald der Mitarbeiter dann ins Spiel kommt, wir sagen, okay, wir haben den Auftrag, dann trägst du einen Termin ein und sagst, okay, das ist die Umsetzung. Und in dem Moment kriegt der Mitarbeiter eine Push-Nachricht, du hast eine neue Baustelle eingeplant bekommen, Schau da mal rein. Und dann kann der Mitarbeiter die Bilder sehen, wie es dort aussieht. Der kann die Skizzen sehen, die wir gemacht haben. Der kann die Besprechungsprotokolle lesen. Kann sich also so schon mal mental darauf vorbereiten, was da auf ihn zukommt. Und so wissen wir einfach vom ersten Moment an, was da besprochen wurde, was da gemacht wurde und wie es dort aussieht. Also ja, die klassische Frage, ist da Platz für das Auto? Können wir da mit dem Anhänger oder wie transportieren wir den Schutt nach unten? Du hast auch gesehen, das ist irgendwie Fußgängerzone als Beispiel. Das siehst du halt vorher alles. Ne? Und die wissen auch, wie oft hat man das schon, dass man die anderen, also viele werden das kennen, die rufen dann in der Firma an, ja, wir finden die Haustür nicht oder wo ist denn das? Ja. Oder Chef, der Kunde ist nicht da und so weiter.
Wo soll ich parken?
Ja, noch nicht mal. Also die wissen noch nicht mal, um welches Gebäude sie rein müssen, weil eben die Hausnummer nicht notiert wurde im Papiermodus. Und das gibt's eben alles nicht mehr. Ne? Die Dinge sind wirklich fest und da, wo sie hingehören.
Was mich noch interessieren würde in der Angebotsstruktur, weil ich habe bei mir auch in der Angebotsstruktur, also quasi im Aufmaß, wenn ich dann vor Ort bin, viele machen ja dann so Länge mal Breite, kritzeln irgendwas hin, denken mit dem Stift auf dem iPad sind sie dann digitalisiert, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich habe das bei mir so aufgebaut und für mich war immens wichtig, weil ich sag mal, ich habe die Expertise auf der Baustelle und schreibe dann auch das Angebot dazu. Mhm. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, wir machen ja aber eigentlich immer Balkonabdichtungen. Und eigentlich ist jeder Balkon immer gleich. Ja, klar hast du mal andere Herausforderungen, ein bisschen andere Baustelle. So, aber vom Grundaufbau ist es eigentlich immer gleich. Wie wäre es, wenn ich mein Aufmaßformular so baue, dass ich quasi in der Aufnahme schon sage, was passiert? Also Demontage, Altbelag, Altbelag entfernen, neuer Estrich optional oder Abbruch Estrich optional, Wandanschlüsse machen und so weiter. Also quasi in einem Ankreuzverfahren bei mir im Aufmaß, dann ja auch alles digitalisiert, dann schicke ich das los. Sag, okay, wer soll das Angebot schreiben? Alma, Liebe oder Gerd? Klicke ich an und dann landet das direkt im Postfach. Mhm. Und dann habe ich quasi in meinem Angebot, also in meiner Angebotsstruktur Mustervorlagen gebaut. Mustervorlagen mit wiederkehrenden Sachen. Die meisten Handwerker machen ja meiner Meinung nach einen großen Fehler. Wenn sie ein Angebot schreiben, fügen sie Sachen zum Angebot hinzu. Ja. Oder verwenden ein altes Angebot, was ähnlich ist, duplizieren lassen. Das ist ein
bisschen wie wir es früher in der Meisterschule gelernt haben.
Ja.
Erzähl weiter.
Ich mache das anders. Ich habe quasi für einen Standardbalkon eine Mustervorlage mit jeder Eventualität, die vorkommen könnte. Durch den Prozess, den ich im Vertrieb habe, durch das Ankreuzverfahren, bekommt sie dann quasi diese Vorlage und sieht, was ist angekreuzt. Alles, was angekreuzt ist, bleibt im Angebot. Mhm. Alles, was nicht angekreuzt ist, fliegt aus dem Angebot raus. Angebot fertig. Tatsächlich. Zeige ich dir gleich, wenn wir fertig sind.
Wie das ist nicht nur clever, sondern auch wahrscheinlich zeitsparend. Und du hast auch die große Chance, nichts zu übersehen, ne? Weil alles einmal schon irgendwie da ist.
Genau.
Und du dann eben siehst, okay, das ist ja scheiße. Wir müssen ja auch noch ans Gerüst denken als Beispiel. Oder
es geht halt um die Standards. Und so, ich sag mal, klar haben wir auch Angebote, die wir individuell gestalten müssen, ganz klar. Aber ich sag mal, wenn du jetzt 10 Angebote rausschickst und 6 Standards sind, dann brauchst du als Chef die eigentlich nicht machen. Das kann auch eine Backoffice-Kraft machen, die eigentlich gar keine Ahnung von der Baustelle hat, wenn man es so aufbaut.
Das ist immer ähnlich.
Und das war bei mir der absolute Gamechanger, weil die Alma, also ich habe ja einen Außendienstler, der Gerd, und die Alma im Backoffice. Mhm. Der Gerd nimmt so die komplizierten Sachen, die individuell sind, macht er. Mhm. Alles, was so Standard ist, kannst du Alma rüber, innerhalb von 2 Tagen kann das Angebot raus, weil es mega easy ist. Mit Nachtexten, auch im Ankreuzverfahren und so weiter, sodass du genau weißt, was Sache ist. Das hat bei mir alles verändert, als ich das so gemacht habe. Das war so krass.
Das ist schon spannend, weil Bäder sind etwas komplexer. Ne? Also du hast Bäder mit Duschen,
ja.
Oder Bäder mit einer bodengleichen Dusche. Da ist schon mal ein großer Unterschied in der Ausführung. Dann hast du manchmal, dass die Fußbodenheizung neu kommt und so weiter. Also alles in einen reinzupacken wäre irgendwie kontraproduktiv. Aber ich habe auch verschiedene Badtypen. Also ich habe einmal das Bad, wo alles entkernt wird, dann hast du das Bad, wo das vielleicht mal übergeklebt wird oder wo dann eben noch weniger Leistungen drin sind. Und so habe ich die auch sortiert und gehe dann aber auch in die Vorlage und streiche alles nur raus.
Ja.
Also du hast dann einmal dieses Riesenangebot drin und von da aus arbeitest du dann zurück.
Genau.
Und worauf ich auch keinen Bock mehr hatte, ist, was ich auch nur jedem ans Herz legen kann, ist mit Pauschalen zu arbeiten. Also ich hatte keinen Bock, man darf ja kein Lehrer-Bashing machen, aber dass du irgendwie Kunden hast, die dann nachmessen. Du gibst von Aufmaß dabei und dann sagen die, ja, aber gucken Sie mal hier in der Fensterleibung, diese Metallschiene, die kostet ja 50 € der Meter Und da haben sie 25 Zentimeter aufgemessen, es sind aber nur 17 oder sowas. Und auf die Diskussion hast du gar keinen Bock mehr. Und so haben wir halt Pauschalen erstellt und sagen, okay, wir machen ein Stück Wandfliesen, ein Stück Schienenpaket. Und das Schienenpaket gibt es dann eben in Plastik, in Edelstahl und meinetwegen auch noch in verchromt oder in Sonderfarben, dass du wirklich sagst, okay, das ist der Preis für die Schiene und fertig ist. Und ja, wenn du dann noch 3 Meter mehr hast, dann gewinnst du mal, verlierst du mal oder du gewinnst eben auch, weil es 3 Meter weniger
sind. Machen wir auch, war bei uns auch absolut notwendig, weil genau das ist immer wieder, ja, aber hier haben sie nur 2 Meter horizontal, ich mache ich jetzt 2,50 Meter und so. Und dann habe ich gesagt, nee, machen wir auch nicht mehr. Was ich auch eingeführt habe für kleinere Projekte, ist eine Tagesleistungspauschale. Das ist auch super smart.
Tagesleistung, schönes Wort. Bei mir ist ja Tagessatz, ja.
Ja, Tagesleistungspauschale, für welche Aufträge war das? Das war, also, sag mal, bei mir kostet eine Horizontalsperre der Meter 199 Euro, ja. Ich muss aber mit einem Zweierteam am Tag mindestens am Tag reinbekommen 1480 Euro, damit wir profitabel sind. Mhm. So, jetzt ruft ein Kunde an wegen einer 2 Meter Horizontalsperre. Wären quasi 400 Euro plus ein bisschen Baustelleinrichtung, komme ich auf, keine Ahnung, 900 Euro. Kann ich eigentlich nicht machen, weil ich nicht profitabel dafür bin und der Tag ist ja sowieso im Arsch. Ja, weil wo soll ich die nach 6 Stunden noch hinschicken? Und dann habe ich gesagt, hey, pass auf, ich will den Kunden ja auch nicht vom Kopf stoßen, dass ich es nicht mache, weil, oh, die Firma SAS ist zu groß dafür geworden, dann wird der so rumgesprochen. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen eine Sache, wir machen daraus eine Tagesleistungspauschale, dass wir sagen, hey, pass auf, okay, das bieten wir an und am Ende ist dann quasi noch ein Baustein drin, wo drin steht, Tagesleistungspauschale, ein Stück, 1480 Euro. Egal, ob ich jetzt normalerweise nur 800 Euro dafür bekommen hätte, ja, oder 1200, es sind 1480 Euro. Wenn der Kunde das akzeptiert, ist das super cool für uns, wir haben gutes Geld verdient, sogar mehr als sonst. Und wenn der Kunde sagt, nee, ist ihm zu teuer, dann kann er sich halt einen anderen suchen. Aber ich habe trotzdem ein Angebot rausgeschickt. Und das habe ich eingepflegt bei mir, auch eine halbe Tagesleistungspauschale. Ich hatte zum Beispiel mal einen Parkettleger bei uns als Partner. Da haben Kunden angerufen wegen einer 50 Zentimeter Leiste. Dann ist er da hingefahren für 90 Euro. Ja?
Bei uns ist es klassisch eine Fliese austauschen.
Ja, ist das, aber du kannst ja jetzt nicht hinfahren für 30 Euro da hin. Und dann habe ich gesagt, pass auf, da mach einfach eine Vierteltagesleistungspauschale drauf. Kriegst du 250 Euro, bist eine Stunde oder 2 Stunden unterwegs, hat sich trotzdem gelohnt. Und somit kann man
das halt... Ja, das ist schon ein Tipp für alle, die jetzt zuhören, dass man einfach sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Viele sagen ja, ich mache das nach Aufwand, was du schon sagst, für 30 Euro einen halben Meter Fußleiste.
Ja, aber da verdienst du ja kein Geld mit.
Nee, manchmal kannst du auch sagen, ich schenke es dem Kunden, dann hast du es irgendwie als Marketing, kannst
ja,
es abbuchen.
Kannst du auch machen.
Das ist natürlich auch pfiffig. Aber einfach zu sagen, ich mache ein Viertel, einen halben oder einen ganzen Tag und teile das so auf. Und
ja, du bist transparent, du bist ehrlich und wenn dem Kunden das zu teuer ist, kann er sich ja jemand anders suchen.
Genau, du hast zumindest ein Angebot gemacht,
genau.
Bei uns klassisch eine Fliese austauschen,
ja, genau.
Einen Vierteltag oder einen halben Tag, dann kostet das eben 250, 300 Euro.
Ja.
Und wenn nicht, dann, das ist jetzt arrogant, aber dann soll es halt wer anders machen. Es ist ja...
Ja, vor allen Dingen kannst du ja eigentlich auch keine Arbeiten machen, die dir nicht das Geld reinbringen, die du ja mindestens brauchst, um deine Kosten zu decken. Also ja. Viele machen ja... Das war bei diesem Betrieb so, dass der zwar super geilen Umsatz gemacht hat, auch super rentabel war, aber so Kleinkunden nicht verschrecken wollte und dann hier mal für 50 Euro hingefahren ist, da mal für 120 Euro. Und über die Masse ist am Ende trotzdem nichts hängen geblieben, obwohl einige Baustellen profitabel waren, aber hier hat er immer drauf gezahlt. Und das, dann sind wir da rein, dann habe ich das erkannt, ich sage immer, da bist du super profitabel, hier überhaupt nicht, für das und das ein. Und dann hat er das auch gemacht und die Kunden haben das auch akzeptiert, weil die wollten ja auch mit dem arbeiten. Also diese kleinen Veränderungen, die können super krass viel bewirken in jedem Handwerksbetrieb, egal ob jetzt mit 20 Mann oder mit 2 Mann.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja, oder sich einfach den Grundsatz zu setzen, ich schreibe keine Rechnung mehr unter 150 Euro. Weil wenn man überlegt, eine Rechnung für, ich sag mal, 50 Euro zu schreiben, dass da jemand hinfährt auf die Baustelle, das macht und dass dann noch im Büro jemand sitzt, die Rechnung schreibt und dann vielleicht noch die Minuten dazu, dass ich die nicht digital verschicke, sondern noch in Kuvert tun muss, eine Briefmarke rufen, das ist ja bei 50 Euro ist das ja Minusgeschäft.
Voll gut. So, jetzt haben wir aber schon hier einiges an Input rausgehauen. Lass uns noch mal kurz über deine Speaker-Sachen sprechen. Du bist ja auch als Speaker unterwegs. Und wirst gebucht, quasi Vorträge zu halten. Hältst du jetzt nur Vorträge über Digitalisierung oder hast du auch noch andere Themen, die du quasi beleuchtest?
Ja, ich habe, Digitalisierung ist natürlich mein Hauptthema.
Ja.
Auch Ü50, dass man einfach sich da aufstellen muss, dass man das nicht verpassen darf und es nicht vor sich herschieben darf.
Warum aber? Warum?
Warum? Weil das nicht mehr weggeht. Das ist der einfache Grundsatz. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Internet geht nicht mehr weg und die Welt wird digitaler. Und alle Kunden, die da draußen sind, haben täglich Kontakt mit digitalen Dingen, mit Netflix, mit dem Smartphone, mit Tablets, mit Computern und so weiter. Ja. Und wenn die dann aber im Handwerk irgendwo anrufen, dann merken die, da rufen die, ich sag mal, fast in so einer rostigen Welt an. Und irgendwann wird sich die Handwerkerschaft in zwei Hälften teilen. Und da wird man sagen, okay, das sind die modernen Handwerker und die eben, die noch in dieser rostigen Welt unterwegs sind. Die machen so, wie sie es immer gemacht haben. Mhm. Und der Kunde der Zukunft, oder auch jetzt schon die Kunden, die haben keinen Bock mehr, irgendwie 3 Wochen auf ein Angebot zu warten oder auf einen Rückruf geht ja immer noch schnell. Aber dass die Dinge einfach zu lange dauern, das ist mit solchen Angebotsstrukturen, wie wir es eben besprochen haben, bist du eben schneller.
Ja.
Und die Schnellen werden am Ende weiterkommen.
Ja, ist so.
Ich erzähle in meinem Vortrag, fängt immer an, die Geschichte von den beiden Bären, von den beiden Wanderern, die in Kanada in den Bergen unterwegs sind und ruhen sich dann abends aus am Lagerfeuer, machen sich ihren Tee mit Honig und sitzen dann da und unterhalten sich, wie geil der Tag war. Und dann gucken die sich beide an und sagen, hast du es auch gehört? Ach du Scheiße und so. Ich glaube, da kommt ein Bär. Und dann haben die beide, gucken sich mit riesengroßen Augen an. Scheiße, der Bär hat unseren Honig gerochen, der ist jetzt auf dem Weg zu uns. Und wir sind am Arsch, wir sind beide tot. Und dann steht der eine auf und dann geht zur Wäscheleine, nimmt die Socken darunter und zieht die Socken an und die Schuhe an. Und dann guckt der andere entgeistert an. Ja, meinst du jetzt nur, weil du dir deine Schuhe anziehst, kannst du schneller sein als der Bär? Nee, muss ich nicht sein, aber ich muss nur schneller sein als du. Und genauso wird es im Handwerk auch sein. Alle, die jetzt anfangen zu digitalisieren, die da so ein bisschen sich was aufbauen, die werden schneller sein. Und so wird das Handwerk sich in zwei Hälften teilen, da bin ich fest von überzeugt. Und die langsam werden abgehängt, leider.
Ich bin ja super froh, dass es mittlerweile echt viele coole Handwerks-Events gibt. Also nicht nur Zukunftshandwerk. Ich habe gehört, die HeroCon war mega. Warst du da?
Nein, ich konnte leider nicht da sein.
Ich konnte leider auch nicht. Aber was ich so bei Social Media gesehen habe, es sah mega gut aus. Da waren super coole, viele Leute und man hat nur Gutes gehört.
Sich auch zu vernetzen, ne? Sich zu treffen.
Mega.
Und dann trotz der ganzen Social Media, wo man sich alle irgendwie kennt.
Ja.
Aber wenn man da mal abends ein Bier zusammen trinkt und mal zusammen schnackt.
Das ist schnackt,
was anderes. Das ist so wie hier Real Talk, da kommst du auf ganz andere Themen.
Ja, voll gut.
Ja.
Und ich bin super froh, dass echt mittlerweile die Handwerker langsam wach werden und sich mit solchen Sachen beschäftigen. Wir haben ja nicht nur ein Problem in der Digitalisierung, wir haben ja auch ein Problem des Nachwuchses. Ja.
Ja.
Das ist ja auch ein Riesenthema, dass keiner irgendwie ins Handwerk möchte. Ich kann das nicht nachvollziehen tatsächlich, weil ich Handwerk einfach geil finde und man kann alles, egal wo du herkommst, egal was für eine Ausbildung du hast, egal ob du jetzt Abi hast oder einen Hauptschulabschluss, du kannst alles schaffen im Handwerk, meiner Meinung nach.
Ja, und die Sprache der Hände ist auch universell, ne? Also ich sag das ja mal im Friseurbeispiel. Oder andersrum, wenn du Versicherungsmakler bist oder machst irgendeinen theoretischen Beruf, für alle, die mal ins Ausland gehen wollen, du gehst ins Ausland als Versicherungsmensch, da bist du, nicht, keiner weiß, was du kannst. Aber geh mal als Friseur ins Ausland und du kannst die Sprache nicht, aber gib dem eine Schere in der Hand und nach 2 Minuten hast du begriffen, der weiß, wovon er spricht. Und wir Handwerker, ich weiß nicht, du bist jetzt Maurer, bist jetzt machst Bauwerksabdichtung und so weiter. Das ist auch so ein Universalwissen, was man im Handwerk lernt, dass du einfach sagst, okay, wenn das alles morgen nicht mehr wäre und ich würde einen Installateur fragen, kannst du mal uns auf der Baustelle mal eine Woche mithelfen? Dann wirst du, ja klar kann ich das. Und nach ein paar Stunden hast du begriffen, worum es da geht und du bist ein echter Mehrwert. Und so geht das allen im Handwerk. Also dieses Handwerk ist so universell an Wissen, was wir da lernen. Mit dem kann man später alles machen oder auch im Handwerk bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, die Jugend muss erkennen, dass, also was viele denken, so ich gehe in Zeitwerk, muss da erstmal hart ackern, verdiene kaum Geld und so weiter und so fort. Aber wenn du einen richtig coolen Betrieb hast, wo du dich gut weiterentwickelst.
Aber die sind selten, ne?
Ja, aber das ist ja unsere Mission. Also das ist ja unsere, also so Menschen wie du und ich, die quasi bei Social Media viel machen, schon geile Ansätze haben in der Digitalisierung und so weiter, Betriebe aufgebaut haben, einen guten Betrieb haben. Solche Betriebe brauchen wir noch viel mehr. Und ich finde, ich fühle mich mittlerweile in der Pflicht, anderen Handwerkern solche Dinge einfach zu zeigen. Weil viele kennen es einfach nicht. Also man kann es wirklich sich kaum vorstellen, viele wissen nicht, dass man über Facebook Mitarbeiter gewinnen kann und über Instagram. Viele denken, das klappt nicht.
Ja, wo sind denn die jungen Leute, ne?
Ja, aber so, und ich weiß, dass es klappt. Und wir haben es ja auch schon mit der Handwerksschmiede über 500 Mal bewiesen in den letzten 5 Jahren, dass sowas klappt. Und ich fühle mich mittlerweile verantwortlich dafür, den Handwerkern das zu zeigen.
Aber das ist ja die eine Geschichte, dass du irgendwie zumindest junge Leute mal bei dir klingeln und das passiert ja auch und,
ja,
und sich bewerben. Aber die zweite Geschichte, die ich dann nochmal erzähle, was so schade ist, das ist wieder diese Zweiklassengesellschaft im Handwerk, dass es Handwerksbetriebe gibt, die das nicht verstanden haben, dass wenn jemand ein Praktikum machen möchte, dass er ein Interesse hat und dass ich das Interesse wertschätzen muss.
Ja, richtig.
Also ich habe bei dir eben in der Halle gesehen, da stehen ganz, ganz viele Eimer und ich, das ist das Beispiel auch, wenn du einen jungen 16, 17, 18-Jährigen mal holst zum Fliesenlegen und dann denkst du, ja, wer, der kommt jetzt Montag, kommt der Praktikant, was machen wir denn, ne? Ja, dann muss ja irgendwie im Badezimmer rausgekloppt werden, dann lassen den dann dahin bringen, wo Schutt getragen werden muss oder sowas, ne? So, und dann trägt er dann eine Woche lang nur Eimer.
Ja, ist auch klar, dass er keinen Bock
hat. Und darf dann noch Fliesen hochtragen und dann sagt er, oh nee, das Fliesen war scheiße, ne? Das war scheiße. Also die müssen eigentlich, muss so ein Praktikum im Handwerk wie ein Tag im Disneyland sein. Der muss mit dem Chef mit, der muss mit den besten Mitarbeitern mit, der muss wirklich das blühende Handwerk von allen Seiten sehen.
Voll.
Damit er sagt, ey, ich hab da Bock drauf, das war so geil.
Ja, voll. Also ich habe selber Azubis bei mir. Ich habe, der eine ist jetzt fertig geworden, letztes Jahr. Der hatte vorher schon eine Ausbildung als Verkäufer in einem Bioladen. Hat dem dann nicht gefallen, wollte dann nochmal ins Handwerk, hat dann bei mir nochmal die Ausbildung gemacht. Super geil, ist jetzt als Geselle schon unterwegs, super geil. Und dann vor 2 Jahren hat bei mir ein Azubi angefangen, der Colin, der war 15, der hätte Fachabi gemacht. Ja, der hätte Fachabi machen können.
Ja.
Die Lehrerin hat auch gesagt, hey, mach auf jeden Fall Abi und du musst irgendwie studieren, weil super Brain, der Typ, wirklich super geil. Der folgte der SAS irgendwie schon seit 2-3 Jahren, seitdem er 12 war.
Ach,
und
Quatsch.
Hat, ohne Witz, und hat der Mutter irgendwann, der kam dann auch hier zum Vorschuss mit den Eltern und so, ne? Und hat dann der Mutter gesagt, also wenn ich irgendwie nach der Schule fertig bin, ich will auf jeden Fall bei SAS arbeiten. Der ist jetzt im 2. Lehrjahr, verkürzt, super smart, super geile Noten in der Schule, absoluter, ja, Goldjunge, sag ich mal, ja. So, aber in der Kommunikation schon von vornherein ist es wichtig halt auch, so dass der Azubi nicht so wie ich noch die Ausbildung damals gemacht habe als Maurer. Ich habe erstmal die ersten 3 Monate nur Dokas hochgeschleppt, ausgeschaltet und durfte schleppen und ich wollte eigentlich nur noch aufhören und nach Hause. Sondern dass die Azubis so rangeführt werden, dass sie ja nicht nur wertgeschätzt, was ja normal eigentlich sein sollte, sondern dass die halt auch was lernen und nicht der billige Helfer sind, wie es bei vielen ist.
Ist schade, ne?
Ja, voll.
Das Ausbildung,
weil das ist ja unsere Zukunft.
Ja, und das ist, viele meckern ja immer über das Ausbildungssystem, dass das auch irgendwie schlecht ist und so. Das, ich will jetzt den Bogen nicht zu groß spannen, aber in der Schule wird nach einem Plan ausgebildet. Das heißt, die haben wirklich ihre Fächer, die durchlaufen. Und auch in der überbetrieblichen, bei den Maurern, da lernen die nochmal so ein paar Feinheiten.
Ja.
Und in vielen Betrieben werden die einfach nur mitgenommen und da wird denen ein bisschen was gezeigt und das ist eben schade, ne?
Nein, mit der Verantwortung wachsen die. Also das habe ich bei mir total krass gemerkt, auch mit meinen Azubis bei der
Am Anfang investieren, ja, ist auch meine Strategie. Am Anfang viel zeigen.
Genau, viel zeigen, viel erklären, muss natürlich wissbegierig sein, muss natürlich auch Bock haben, ja. So, und dann kannst du super geile Leute finden. Also Social Media, absoluter Gamechanger bei mir in Bezug auf Mitarbeitergewinnung, Kundengewinnung, Mitarbeiterbindung. Also wenn man sich unser SAS-Kanal anschaut, meine Mitarbeiter haben Bock darauf, Stories zu machen. Die haben Bock darauf. Und dadurch gewinnen wir. Ich habe jetzt vor 2 Wochen einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Ein Syrer, seit 5 Jahren hier in Deutschland. Super geil integriert. Hat keine Ausbildung und nichts. Ja, hat jetzt bei mir angefangen. Der ist seit 2 Wochen bei mir. Der führt heute hatte schon eine eigene Baustelle. Weil der, da hast du eben gesagt, die Sprache der Hände im Handwerk.
Genau.
Ich bin eben auf die Baustelle gefahren und habe gesagt, hey, da haben wir einen Balkon abgerissen. Da war ein riesen Loch auf einmal in der Platte. Und dann habe ich ihm das erklärt. Hey, pass auf, müssen wir einschalen und so weiter und so fort. Bestützen und so, ne? Eisen reinbiegen und so weiter. Dann kam ich vorhin auf die Baustelle. Der war fast fertig. Ne? Und ich habe dem das gestern nur kurz erklärt. So, hey, Fesi, so und so stelle ich mir das vor. Zack, hat er mir eben noch Fotos geschickt. Ja, Chef ist fertig. Also mega. Handwerk. Ja, wie schaffen wir es, Leute ins Handwerk zu ziehen, Stefan?
Wir müssen strahlen. Also das kann auch, wir dürfen auch keine anderen dafür verantwortlich machen. Also das Handwerk selber muss das leisten. Wir meckern ja immer, dass die Schulen sich nicht darum kümmern, irgendwie Leute ins Handwerk zu kriegen. Aber nein, ein Lehrer hat sich für Lehrer entschieden, weil er bestimmte Dinge gut fand. und die auch verteidigt, in Sicherheit und ein geregeltes Leben und so weiter. Und im Handwerk ist es halt alles ein bisschen anders. Und wir können dem Lehrer nicht vorwerfen, dass er keine Werbung fürs Handwerk macht, weil der hat halt eine andere Brille auf als wir.
Ja.
Also müssen wir fürs Handwerk strahlen. Und wir müssen uns um moderne Ausbildung kümmern. Wir machen auch von der Innung aus mehr Obermeister. Wir haben einen Arbeitskreis Nachwuchswerbung eingerichtet. Wir besuchen die Jobmessen. Wir gehen in die Schulen teilweise. Also wir machen wirklich viel, damit unser Beruf sichtbar wird bei den jungen Leuten, ne? Dass wir einfach da sind, da wo auch die Versicherungen sind und so. Und ein Beispiel ist, wir können auch gar nicht viel machen. Wir haben zum Beispiel so einen Tisch auf den Jobmessen, wo die jungen Leute Mosaik machen können. Das heißt, es ist so eine kleine Tafel, dann gibt es ein bisschen Fliesenkleber drauf und dann können die mit bunten Fliesen irgendein Mosaik machen. Und dann machen die ihr Bayern-Logo oder machen einfach nur Zickzack oder sowas. Das ist scheißegal. Aber unser Stand ist immer sehr gut besucht, weil man dort was mit den Händen machen kann. Mhm. Und ich sage immer, vielleicht haben wir irgendwann den Keim dafür gepflanzt, dass irgendjemand sagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber ich war damals auf der Messe und da durfte ich was mit Fliesen machen und das hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht kommt so irgendwann noch immer jemand ins Handwerk. Wir führen natürlich auch Gespräche dort und so weiter, aber wir müssen einfach sichtbar bleiben. Wir im Handwerk müssen das ausstrahlen, dass wir spannend sind, dass wir toll sind. Wir müssen auch aufhören zu jammern, weil zu jammernden Leuten kommt nämlich keiner.
Und vor allen Dingen zusammenhalten, finde ich, ne? Also Menschen, die viel Reichweite haben oder Menschen, die quasi schon etwas fortschrittlicher sind, dass die sich zusammenschließen. Ich habe vor 2 Monaten einen Verein gegründet, tatsächlich, weil ich mit diesem Verein auch in Schulen möchte, ja. Wir sind das gerade am Aufbauen und möchte dann Förderung natürlich auch bekommen von Land, Bund und so weiter und so fort über diesen Verein und dass wir dann quasi Veranstaltungen machen in Schulen mit Handwerksbetrieben, Handwerkerzelt. Wir hatten jetzt vor ein paar Monaten hier im Bergischen Kreis hatten wir so ein Handwerksschmiedezelt, wo quasi, also da waren ganz viele Ausbildungen, ja, nur die hatten jahrelang keinen Handwerker da. Und dann haben wir das gesehen. Ich sage, wieso habt ihr denn keinen Handwerker da? Also
ihr will keiner machen, ne?
Ja, ist nicht so interessant. Ich sage, lass uns einfach ein Handwerksschmiedezelt machen. Und dann hatten wir da 15 Handwerker eingeladen, ne? Also da war auch gut besucht. Und die Leute also
alle Gewerke?
Genau. Also jedes verschiedene Gewerk. Man Fliesenleger, Installateure, Elektriker.
Holzmaler.
Genau, Holzmaler, alles Mögliche da. Und die fanden das gut. Und die Jugendlichen, die haben sich auch dafür interessiert. Wir hatten auch so eine Station aufgehoben, wie du gerade gesagt hast und so. Und deswegen müssen wir das halt viel mehr vorantreiben. Aber man darf halt nicht vergessen, wir sind in der Pflicht als Handwerker, also auch als nicht nur innovative Betriebe, sondern auch Betriebe, die noch ein bisschen alteingesessen sind, ja. Die müssen sich jetzt damit beschäftigen, neue Wege zu gehen. Wir leben nicht mehr in 1980 oder 1990. Das sage ich immer wieder. Wir leben in 2025. Du kannst die Menschen mittlerweile nur über solche Dinge erreichen. Und wenn du das nicht änderst, keine Ahnung, was sollen wir ohne Handwerk machen? Also ohne Handwerk könnten wir nicht mal hier sitzen. Da kannst du nicht mal auf Klo gehen. Nicht mal abspülen. Ohne Handwerk, oder? Oder nicht?
Sagte letztens Installateur so schön, wir machen, dass sie es warm haben und dass sie kacken können.
Ja, aber ist doch so.
Ja, ein bisschen ist das so, ja klar.
Ja, ist doch so. Also wenn ich manchmal so Berichte lese, wie viele Handwerksbetriebe keine Nachfolger finden, aber dann auch wie viele Neugründungen es gibt und so weiter. Also du brauchst ja nicht mal mehr neu gründen. Du kannst einen Betrieb übernehmen mittlerweile, den es 30 Jahren auf dem Markt ist, kannst du übernehmen und einen gut laufenden Betrieb. Geht auch. Kann man alles machen. Sowas sollten wir nach vorne pushen und fördern und in die Öffentlichkeit ballern, damit die jungen Leute Bock haben auf Handwerk. Auch.
Ja.
Naja, darüber könnten wir uns jetzt schon lang unterhalten. Aber sag mal nochmal.
Da kommt man auch ein bisschen ins Jammern, finde ich immer.
Ja.
Da muss man aufpassen, weil es ist ja auch schwierig in der heutigen Zeit, sich selbstständig zu machen, weil die Risiken und die ganze Bürokratie, die wir in Deutschland haben, ist ja nicht gleich förderlich. Also wenn du dich damit auseinandersetzt, was das für eine Verantwortung wäre, jetzt, ich sag mal, Balkone daran zu hindern, dass sie abzubrechen, würdest du sagen, Alter, das kriege ich ja gar nicht hin.
Ja, ist so.
So, man wächst ja mit den Aufgaben und sagt, nee, das ist alles okay so, da passiert nichts. Aber das ist, wenn du da rein startest, dann ist das schon irgendwie eine große Hürde.
Ja, auf jeden Fall. Sag mal, du hast eben irgendwie angeschnitten, du bist als Obermeister unterwegs in Oldenburg. Was sind so noch die Aufgaben als Obermeister?
Obermeister in Erinnerung bedeutet irgendwie Vertreter der Fliesenleger vor Ort zu sein. Und wir haben damals das große Glück gehabt mit der Meisterpflicht, dass wir da einen riesen Wind reinbekommen haben und die Innung auch ganz, ganz stark gewachsen ist. Ne? Also, dass wir wirklich jedes Jahr 5, 6 neue Betriebe hatten und dort auch eine tolle Community aufgebaut haben. So, und wir machen einmal im Jahr machen wir ein Sommerfest gemeinsam, dass man auch eben wieder netzwerken kann unter den Kollegen. Weil alle, die dort in der Innung sind, haben ja den gleichen Alltag und die gleichen Herausforderungen und haben die gleichen Kunden eventuell. Genau, und dann arbeiten wir auch mit anderen Innungen zusammen. Wir haben zum Beispiel zusammen mit der SAK-Innung haben wir ins Leben gerufen den Oldenburger Schnittstellentag. Das heißt, wo Fliesenleger und Installateure zusammenkommen und wo dann über die Schnittstellen jeweils Vorträge gehalten werden und wo auch Zeit ist, sich auszutauschen, damit eben SAK und Fliese besser miteinander funktioniert. Mhm. Ja, und so haben wir halt eine Interessenvertretung. Und als Obermeister, ja, so viele Aufgaben sind es nicht. Ich halte da so ein bisschen den Laden zusammen und den Schwung.
Cool.
Und genau, aber als Innungsbetrieb hast du halt Rechtsberatung, du hast Einkaufsmöglichkeiten, du kannst dir Schreiben formulieren lassen und so weiter. Also gibt es für die Innungsbetriebe jede Menge Vorteile.
Mega, Stefan, danke für diese tollen Impulse, Inputs. Super geil, wir brauchen mehr von diesen Menschen. Super gut. Doch, folgt unbedingt dem Stefan auf Instagram. Wie heißt dein Kanal?
Mich persönlich findet ihr auf Insta unter der Bohlken.
Der Bohlken, genau. So, ich habe noch eine einzige Frage und dann sind wir auch durch. Und zwar habe ich hier ein Podcast-Fragenbuch.
Ja.
Mein voriger Gast, der schreibt immer eine Frage hier rein. Ich kenne sie gar nicht.
Ja? Viel geil.
Und ich stelle sie dir. Du solltest sie beantworten.
Habe ich Bedenkzeit?
Nein. Wo hat der Luther denn reingeschrieben hier? Der war doch gestern da. Was sind die Momente, die dich glücklich machen, wenn du einen normalen Arbeitstag hast?
Die Momente sind, wenn ich in die glücklichen Augen des Kunden schaue, weil wir irgendwie wieder einen schönen Boden gefliest haben und die Übergabe bei einem Badezimmer haben und sagen, guck mal, jetzt ist fertig, jetzt ist nach 3, 4 Wochen Staub und Schmerz und Krach.
Kunde ist happy
und du sagst einfach, okay, das ist danke und dann Rechnung raus und so, das macht schon glücklich.
Mega. Sehr cool. Stefan, danke dir. Du schreibst hier noch fleißig eine Frage rein für meinen nächsten Gast, aber nicht verraten. Und Nein. Ich verabschiede hier unsere Zuhörer. So, liebe Leute, das waren jetzt über 50 Minuten, länger als sonst. Aber wir hatten ja auch ein paar Themen hier zu besprechen. Danke, dass du da warst, Stefan. Hat mich sehr gefreut. Extra aus Oldenburg angereist. Ansonsten, wenn ihr weiterhin von uns hören wollt, ihr findet uns überall und zwar bei, muss ich mal eben lesen, Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube, Podcast-App deiner Wahl, TikTok, Threads, einfach überall, wo es es digital und Social Media gibt, findest du uns. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne, folg gerne Stefan, schau dir das beim Stefan an, super smart, wie er das geregelt hat. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.